Endlich wieder eine Leerfahrt. Ich hatte seit Wochen keine Leerfahrt und ich kann doch nur podcasten auf Leerfahrten, zumindest im Monolog. Herzlich willkommen zum aktuellen Fahrtensprecher. Viel hat sich ereignet. Das wird jetzt eine längere Veranstaltung. Da müsst ihr halt durch. Ja, oder halt nicht. Ihr könnt es ja auch etappenweise hören. Ich erinnere mich noch an die Aufnahme der letzten Folge, als ob es erst mehrere Wochen her wäre, die ich da in Basel machte, weiter nach Zürich fuhr und dann abends noch mit der Reiseleiterin wieder zurück. Fuhr am nächsten Tag, stand dann morgens eine Elsass-Rundfahrt an und es war dann, was die Lenk- und Ruhezeiten anging, tatsächlich eine knappe Geschichte. Ich habe also den Bus daheim abgestellt über Nacht und nach genau 9 Stunden Mindestruhezeit und 15 Minuten Abfahrtkontrolle fuhr ich quasi wieder direkt los zum Reiseveranstalter. Dummerweise hat es in der Nacht wirklich enorm stark geregnet. Und der Bus stand draußen und ich stellte jetzt also fest, irgendwo muss da also ein bisschen undicht sein, zumindest wenn der also so unter Bäumen im Starkregen steht. Es kam halt schon dann also vorne so aus diesen Lüftungsschächten über den Passagieren auf der rechten Seite so ein bisschen rausgetropft. Hielt sich jetzt in Grenzen, aber man muss halt mal danach gucken. Ich gehe mal davon aus, am wahrscheinlichsten dürfte es sein, dass hinten an der oberen Begrenzungsleuchte da die Abdichtung nicht hundertprozentig dicht ist. Und im normalen Betrieb dürfte es auch bei Starkregen kein großes Ding sein, weil da ja der Fahrtwind den Regen auch wieder wegträgt. Also dafür, dass es wirklich enormst geregnet hat, da kam jetzt auch nicht so viel Wasser rausgelaufen. Lass das vielleicht mal 0,2 Liter gewesen sein und dann war es auch schon wieder vorbei. Viel mehr kann ich von der Elsass-Tour eigentlich auch nicht berichten. Das war halt so eine ganz normale Elsass-Tour mit den üblichen Zielen. Tags drauf, ein Samstag, da habe ich dann relativ wenig zu arbeiten gehabt. Genau genommen ist bloß eine Gruppe vom allseits bekannten Chateau an den Straßburger Bahnhof abgereist und danach bin ich dann noch mit 2 unserer Busse zur technischen Überwachung hier, also GTÜ, also quasi TÜV-Konkurrenz. Mein Bus hatte die alle 3 Monate fällige Zwischenuntersuchung und ein anderer hatte Hauptuntersuchung. Beides lief erfreulich erfolgreich. Das Einzige, was mein Bus noch so an Aua hatte, der meldete sich schon seit 1-2 Tagen, er hätte gerne mal neues Motorenöl gehabt. Und tags drauf hatte ich dann eine Flughafenabholung in Frankfurt einer Gruppe, über die ansonsten auch nichts Großartiges zu berichten wäre. Ich habe die Gruppe dann an ihrem Hotel abgesetzt und mir das Fahrrad in den Kofferraum geschmissen, weil gar schönes Wetter war und habe dann meinen Bus zum Kundendiensttermin nach Offenburg zur besten Iveco-Werkstatt der Ortenau gebracht und bin dann von dort gemütlich in einem knappen Stündchen bei schönstem Wetter fast heimgeradelt. So 2 Kilometer vor zu Hause hat mich dann der nächste Starkregen erwischt. Nun habe ich zwar meinen wunderbaren Regenponcho dabei. Ab einer gewissen Regenstärke bringt Regenkleidung auch nichts mehr, weil also spätestens, wenn dann der Regen dann auch noch durch den Wind seitlich abgelenkt wird und dir einfach vorne zur Gesichtsöffnung hineinregnet, dann ist es nur noch von theoretischem Interesse, wie dicht das Regenschutzmaterial eigentlich wäre, also da, wo es den Körper bedeckt. Und sie sind endlich da. Nach langem Betteln und Machen haben wir jetzt zum Tanken unserer Busse DKV-Karten statt der Totalkarten. Die DKV-Karten, die kann man halt so ziemlich an jeder Tankstelle einsetzen. Das heißt also auch, wenn wir im Sommer in Schweden sein werden, wo die Totalkarte mangels an Totaltankstellen vollkommen nutzlos war, das wird dann alles funktionieren. Was dann eben auch bedeutet, ich muss nicht mehr diese kleine Totaltankstelle bei uns ansteuern, sondern kann, also gerade mit dem großen Bus, dann auch mal irgendwo hinfahren, wo es eine LKW-Zapfsäule gibt, wo das Ganze ein bisschen schneller geht. Ich habe auf einmal wieder viel mehr Auswahl, wo ich AdBlue vom Zapfhahn bekomme. Also das ist sehr, sehr schön. Und wenn ich Sehnsucht nach der Totaltankstelle habe, kann ich die ja auch mit der DKV-Karte weiter benutzen. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Wie ich allerdings ein paar Tage später bei einer anderen Fahrt nach Nancy erfahren habe, kann ich mit der DKV-Karte keine Maut auf französischen Autobahnen bezahlen. Die wird da nicht akzeptiert. Dafür gibt es aber von DKV so schöne Transponderboxen, die man also irgendwie gegen kleine Monatsgebühr sich pro Fahrzeug schicken lassen kann. Das haben wir jetzt auch für unseren großen Bus und meinen Stammbus gemacht. Das sind die beiden, die am häufigsten in Frankreich unterwegs sein werden. Was dann den charmanten Vorteil hat, da muss ich dann an der Mautstation nicht mal mehr richtig anhalten. Da kann ich da so mit 20, 25 km/h durchfahren und erspare mir halt irgendwelches Gepfuddel an irgendwelchen Karten, Einlässen und was nicht alles. Das ist also durchaus angenehm. Das habe ich jetzt auch auf einer Fahrt, über die ich später erzählen werde, ausprobiert. Das funktioniert bombastisch gut. Ja, auch als ich zwei Tage später meinen Bus wieder abholte, sah das Wetter radeltauglich aus. Und ich bin also auch nur wieder auf den letzten Metern regnerisch benässt worden. Mein Gott, da wird der Bub wenigstens mal richtig sauber. Seitdem meckert mein Bus auch nicht mehr, dass er neues Öl möchte. Vermutlich, weil er in der besten Iveco-Werkstatt der Ortenau neues Öl bekommen hat. Oder sie zumindest die Fehlermeldung weggedrückt haben. Ich möchte da nichts unterstellen, aber ich würde beides für gleich wahrscheinlich ansehen. Und natürlich muss mich jemand anrufen, während ich jetzt aufnehme. Wann auch sonst! Ja, wesentlich erfreulicher als zwei regnerische Radfahrten war Post vom Finanzamt in elektronischer Form. Der Einkommensteuerbescheid war da. Kaum 4 Monate in den Systemen gereift, schon gab es Geld. Und dies nicht zu knapp, weil ich ja letztes Jahr ordentlich auswärts tätig war, war also der Betrag ganz knapp unter vierstellig. Dagegen habe ich mich jetzt auch nur ganz kurz gewehrt. Das werde ich bestimmt irgendwann für irgendwas Schönes verbrauchen können. Ansonsten brachte die Woche mal wieder eine Standard-Elsass-Rundfahrt, aber diesmal an einem Wochentag, der es mir erlaubt hat, sowohl mein Lieblingscafé in Colmar als auch das in Obernay zu besuchen, weil also zumindest das in Obernay nur immer in der zweiten Wochenhälfte geöffnet hat. Das in Colmar ist da deutlich flexibler, aber mit einem guten Kaffee oder Tee, da schmeckt ja dann sogar die Wochenendarbeit. Und wenn da noch so ein schöner Schokoladenkuchen mit Vanillesoße, wie im Fall von Obernay, dazukommt, ja, mein Gott, soweit jenes Wochenende. Der Montag danach, der fing dann so an, wie Montage anfangen sollen. Also da hieß es dann zu mir, eine neue Gruppe Geschäftsreisender, eines unserer Stammkunden, sei um 8.45 Uhr am Hotel in Kehl abzuholen. Und ich bin gerade gemütlich aus dem Bett aufgestanden, als mein Telefon läutete und der verantwortliche Organisator des Stammkunden mich anrief, hat gemeint, du, ich glaube, ich habe dir gestern Mist erzählt. Die sind schon 8.15 Uhr, nicht 8.45 Uhr zu holen. Ja gut, ich bin dann also beschleunigt in die Dusche gesprungen, drehte das Wasser auf und dann machte es Kalonk, Schepper, Schepper. Jetzt hat das Kehler Leitungswasser zwar eine gewisse Härte, aber solche Geräusche macht es dann normalerweise trotzdem nicht. Also es plätschert dann schon noch. Stellt sich raus, der edle 10-Euro-Duschkopf, den ich hier mir zum Einzug in die Wohnung vor 9 Jahren spendiert habe, den hat das Zeitliche gesegnet und der ist einfach am Gewinde in seine Bestandteile zerfallen, die dann der Schwerkraft folgend auf dem Wannenboden aufschlugen und besagte Geräusche von sich gaben. Aber sich direkt nur mit dem Schlauch abzuduschen, das hat ja auch so ein bisschen was hier wie von, keine Ahnung, Sommerferien als kleiner Junge beim Opa, wenn er einen Gartenschlauch abgespritzt hat oder so. Ich habe dann bei nächster Gelegenheit einen Baumarkt aufgesucht und diesmal richtig in die Tasche gegriffen und mir einen 13-Euro Duschkopf gekauft. Also von dem erwarte ich dann auch, dass der dann hier 9 Jahre mal 1,3, also hier 11,7 Jahre hält. Ne? Sonst bin ich aber hier sauer. Und weil unser Baumarkt direkt im selben Gebäude ist wie das örtliche Kaufland, und ich noch einen Lebensmitteleinkauf zu tun hatte, habe ich den halt in Gottes Namen bei Kaufland gemacht. Ist ein Laden, der sagt mir nicht zu. Ich finde mich darin nicht zurecht. Der ist mir zu groß. Ich brauche nicht so viele Auswahl an, keine Ahnung, Nudeln oder was weiß ich. Es reicht mir, wenn sie meine Lieblingssorte haben, so in etwa. Und dadurch ich dann so selten dort bin, weiß ich dann sowieso nicht, was wo steht. Und bin also noch länger am Suchen und fühle mich noch unwohler. Also ne, ein Teufelskreis. und stehe dann in der Warteschlange an den doch zahlreich geöffneten Kassen und wundere mich noch, wie viele Leute dann von der jeweiligen Kassenkraft nochmal zum Nachwiegen von Obst oder Gemüse geschickt worden sind. Ich mir noch gedacht habe, okay, natürlich kann man das jederzeit mal vergessen. Aber so viele? Naja, bis ich dann an der Kasse war und die Kassiererin darauf aufmerksam gemacht hat, dass auf meinen Tomaten auch noch kein Preis klebt. Ja, ich bin halt Rewe-Kunde, da wird an der Kasse gewogen. Also genau denselben Irrtum begangen, da auch überhaupt nicht dran gedacht, als ich mir die anderen Leute da beim Nachwiegen angeschaut habe, dass ich ja selber auch in der Gemüseabteilung tätig geworden bin. Ja, doof kann ich auch mit fortschreitendem Alter immer noch sehr, sehr gut. Es standen des Weiteren an Ausflüge nach Karlsruhe und Stuttgart mit verschiedenen Studentengruppen. Ja, der Ausflug nach Karlsruhe wäre im Prinzip nicht so spektakulär gewesen. Also die Gruppe hatte einen Termin in der Innenstadt und einen am Verfassungsgericht. Genau in fußläufiger Entfernung zwischen beiden ist ein kleiner Busparkplatz am Kunstmuseum. Da habe ich sie rausgelassen, habe ein bisschen Freizeit genossen und irgendwann später sind die wieder gekommen. Aber das scheint inzwischen auch, zumindest in meiner anekdotischen Wahrnehmung, ein Ort zu sein, wo sich komische Menschen treffen. Also vor längerer Zeit hat mich dort mal ein sehr höflicher, in Anzug gewandeter Mensch angesprochen, der sich als Reisebus-Spotter vorstellte und mir also quasi unsere sämtliche Fahrzeughistorie der letzten 10, 15 Jahre aufsagen konnte, auswendig mit Nummernschild und so. Und was für Fahrzeugtypen wir alles so gefahren haben, das wusste ich selber nicht mehr so präzise. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und dieses Mal kam ein etwas auf mich derangiert wirkender junger Mann zu, der wissen wollte, was eine Busfahrt kostet. Und ich sagte ihm dann, dass das davon abhängt, wie viele Kilometer wir fahren, wie viele Leute es sind, wie lange es dauert, wo es hingeht. Ne? Manche Strecken kosten Maut, andere nicht. Irgendwo zahlst du einen Haufen Geld fürs Parken, anderswo nicht. Also Busfahrpreise sind halt dann doch stark individuell. Das war eine Auskunft, die hatten dann nicht gefallen. Dann hat er gemeint, aber Sie wissen doch, was die Busfahrt heute, die Sie machen, kostet. Und ich gemeint, das weiß ich nicht. Die Preise legt mein Büro fest und stellt Rechnungen. Ich kassiere das Geld ja nicht. Ja, also das sah er dann als Armutszeugnis für mich an, dass ich mich dafür nicht interessiere. Das geht mich doch einen Haufen gar nichts an. Die Preise sind offensichtlich hoch genug, dass mein Chef genügend Geld verdient, um mir ein ordentliches Gehalt zu zahlen. Und sie sind offensichtlich niedrig genug, dass wir ausreichend Kundschaft haben. Mehr interessiert mich da doch gar nicht. Ja, und also so ging das dann noch eine ganze Weile hin und her. Und also irgendwann guckte er draußen auf den Bus, meinte, da draußen steht doch eine Telefonnummer. Da können wir doch jetzt mal anrufen und fragen, wie viel ein Bus kostet. So, ich war dann auch schon leicht gereizt und habe ich ihm gesagt, also wie viel der Bus kostet, das kann ich Ihnen sagen. Der hat ungefähr 150.000 plus Mehrwertsteuer gekostet. Genervter Blick seinerseits, wie viel die Busfahrt kostet. Ich gemeint, ja, also wenn Sie anrufen möchten, dann kann ich Sie nicht dran hindern. Die Chefs sind diese Woche allerdings in Urlaub, was auch stimmte. Gemeint, und überhaupt beantworten wir lieber Anfragen per E-Mail, weil sie da gleich reinschreiben können, wann, von wo nach wo, mit wie vielen Leuten und was und wie und was, was ich ihnen eben erklärt habe. Dann guckte er mich mit voller Empörung an und meinte, ich schreibe doch keine E-Mails. Ich verschwende doch nicht meine Lebenszeit. Und das war der Moment, wo ich also ein bisschen an mich halten musste und ihn dann doch noch gerade so restfreundlich gefragt habe, wieso er denn seine Lebenszeit nicht verschwenden möchte, aber überhaupt kein Problem damit hat, meine seit 10 Minuten zu verschwenden. Daraufhin eröffnete er mir dann, dass wir so nicht ins Geschäft kämen und hat sich geschlichen. Ja, dann ist es halt so. Meine Güte, Leute gibt's, fragt man sich auch. Ja, tags drauf habe ich dann zusammen mit einer Kollegin mit zwei Fahrzeugen eine Gruppe von einem Straßburger Hotel an ein Stuttgarter Hotel transportiert. Das war soweit unspektakulär, also Viertelstunde Stau bei Pforzheim, aber die ist normal. Auf dem Rückweg haben wir noch einen schönen Kaffee getrunken. War dann trotzdem ein kurzer Arbeitstag, das darf ja auch mal sein. Denn am Tag drauf da ging es dann für mich für eine Nacht mit einer Studentengruppe nach Brüssel. Das waren zwei lange Arbeitstage zugegebenermaßen. Also am Donnerstag erst nach Luxemburg, da hatten sie Stadtrundgang und Freizeit. Und abends dann nach Brüssel. Von den vier Standardhotels, die der Reiseveranstalter bucht, an mein viertliebstes, aber die haben sich auch ein bisschen verbessert. Also man hat inzwischen Matratzen, auf denen man nicht das Gefühl hat, bis in den Keller des Gebäudes zu sinken, sondern angenehm harte Liegeflächen. Ich habe also dort viel besser geschlafen als noch vor vielen Jahren in diesem Hause. Und am nächsten Tag habe ich sie dann dort wieder aufgesammelt morgens. Dann hatten sie noch ein paar Termine im Europaviertel und gegen 17 Uhr ging es dann wieder nach Hause, sodass dann eben auch es nach Mitternacht war, bis ich zu Hause wieder angekommen war. Den Tag drauf hatte ich dann frei und den habe ich auch eigentlich ziemlich verschlafen und verbummelt. Ja, mit dem Bekannten noch Kaffee trinken gewesen und so, aber ansonsten hat sich da nicht viel getan. Am Sonntag dann mit den Geschäftsreisenden ein Ausflug nach Stuttgart. Also die wollten erst ans Porsche Museum und dann noch Mittagessen in Stuttgart und dann über den Schwarzwald, um noch am Allerheiligen Wasserfall ein bisschen zu spazieren. So haben wir das auch gemacht. Das lief alles soweit ganz gut. Außer, dass ich das erste Mal wirklich Zeuge von heftigem Aquaplaning wurde. Also es war Starkregen mal wieder auf der Autobahn und auf der linken Spur fuhr ein Auto deutlich schneller als die 80, die bei Starkregen empfohlen werden, weil ab 80 ja die Aquaplaning-Gefahr so stark ansteigt. Und der hat sich also schön auf der linken Spur einmal um sich selbst gedreht, hat, glaube ich, auch die Leitplanke touchiert und kam dann mit leichtem Drall nach rechts auf der Mittelspur bis rechten Spur zum Stehen, zum Schreckstehen. Ich konnte dann in höchster Formvollendung und Eleganz ohne Gefährdung für irgendjemanden über den Standstreifen ausweichen, aber huiuiuiui. Das wird auch mit Sicherheit in meinem nächsten Videozusammenschnitt der Dashcam-Ereignisse einen Platz finden. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, und dann war quasi Montag der letzten Woche. Ihr seht schon, ich erzähle ein wenig geraffter, um nicht irgendwie eine 3-Stunden-Folge aufzuzeichnen. Und da fiel mir was auf. Also zum einen nämlich, dass ich ab Mittwoch für einige Tage weg sein werde. Und zum anderen, dass am Ende unserer Straße eine Baustelle anlässlich des Glasfaserausbaus sich eingerichtet hat. Und diese Baustellen, die haben ja dann die Eigenschaft, gerne mal durch die Straße hindurch zu wandern. Und da Halteverbote ja maximal irgendwie 2 oder 3 Tage vorher aufgestellt werden müssen, ich aber eine Woche weg sein würde, oder sogar 8 Tage, um es genau zu sagen, mein Auto direkt vor meiner Haustür stand, habe ich also angefangen, erstmal mit der Stadt zu telefonieren und die haben mich dann an die Abteilung der Stadt verbunden und die haben mir dann die Telefonnummer des Vorarbeiters dieser Baustelle gegeben und der konnte mir dann bestätigen, ja, in ein paar Tagen sind wir auch vor deinem Haus, so dass ich dann also mein Auto noch umgeparkt habe in eine Straße, die gerade nicht von geplanten Baustellen betroffen ist, weil sonst hätte ich halt nach meiner Rückkehr im schlimmsten Fall gar kein Auto mehr vorgefunden, weil es auf dem Hof des Abschleppbetriebes gestanden hätte oder ein stark bestrafzetteltes Auto und so konnte mir dieser Geistesblitz tatsächlich ein wenig Ärger und Geld ersparen. Tags drauf ging es mal wieder nach Stuttgart, also manchmal machen unsere Ausflüge ja so komische Klümpchen. Das ist ganz seltsam. Irgendwie jahrelang nicht nach Stuttgart gekommen und dann dreimal innerhalb von irgendwie 10 Tagen oder so. Diesmal mit einer Gruppe studierender Menschen. Zuerst mal ging es zur Mercedes-Benz-Werksbesichtigung nach Sindelfingen und dann nach Stuttgart in die Innenstadt für Mittagessen und Freizeit. Und im Prinzip gar nicht so spektakulär. Aber sowohl Hinweg als auch Rückweg zu Berufsverkehrszeiten von Straßburg über Kehl, A5, A8, A81, Stuttgart, rein und wieder raus, komplett staufrei. Das glaubt mir fast niemand, der die Strecke kennt, dem ich das erzähle, aber es ist so. Ich weiß ja auch nicht, wie das passieren konnte. So, es gab dann noch eine kleine Ausflugsfahrt nach Offenburg und Freiburg, die jetzt also wirklich keine podcast-tauglichen Besonderheiten aufwies. Und dann war schon Mittwoch und es ging früh am Morgen von einem Gymnasium aus der nördlichen Ortenau in das schon häufig im Podcast erwähnte Pont-Audemer in der Normandie. Und mein Chef meinte, ich kann gerne dort bleiben. Also habe ich mein Reisefahrrad gepackt, obwohl ich mir sicher war, dass ich jetzt keine Radtour großartig machen werde. Also man wird ja im Alter auch bequem. Ich habe mir dann auf dem schönen Campingplatz in Pont-Audemer die 7 Nächte schon einen Tag vorher reserviert. Habe mir eine Komfortparzelle mit Strom gegönnt. Habe mir zu diesem Zweck im Campingladen noch schnell einen CEE-Adapter und ein 10 Meter Verlängerungskabel im Baumarkt besorgt. Nicht, dass ich sowas nicht alles hätte, aber es liegt in meinem Wohnwagen, der immer noch beim Bürstner steht, weil die immer noch auf irgendeinen Schlauch warten. Und ich hätte keine Zeit mehr gehabt, das Zeug von dort zu holen, aber Verlängerungskabel kann man ja immer gebrauchen. Ja, also das Einzige, was ich an der Fahrt in die Normandie schade finde, da kann die Normandie aber nichts dafür, ist, dass ich so tatsächlich um meine Stimmabgabe bei der Europawahl, die ich für sehr wichtig halte, also die Wahl, gebracht wurde. Ich hatte Briefwahl beantragt und bis zu meiner Abreise waren die Unterlagen nicht da. Die Tage davor war ich auch ständig mit dem Bus unterwegs, also hätte ich auch nicht ins Rathaus gehen können und einfach dort wählen. Also zumindest als ich angefangen habe, nervös zu werden, weil die Wahlunterlagen nicht im Briefkasten lagen, war es dann leider zu spät, sodass ich also tatsächlich nicht stimmen konnte. Die Unterlagen kamen auch nicht, also die müssen irgendwie postalisch verlustig gegangen sein. Wäre ich den Rest der Woche daheim gewesen, oder dann hätte ich mal im Rathaus noch last minute stimmen können. Unsere Kommunalwahl, die am gleichen Tag stattfand, also am 9., die lief ja deutlich besser. Da konnte ich auch stimmen. Diese Briefwahlunterlagen, die kamen rechtzeitig. Wir haben jetzt einen sehr gleichmäßig aufgestellten Gemeinderat bei uns. Irgendwie CDU 5 Sitze. Eine recht neue Liste, Kehler für Kehl. Aus dem Stand raus 4 Sitze. SPD auch. Und die Freien Wähler ebenfalls. Die Blaue Schande leider auch 3 Sitze, die Grünen 3 Sitze, die haben ein bisschen verloren seit der letzten Wahl. 2 für die FDP und dann gibt es dann noch irgendwie eine nagelneue Liste, Kehler Plus oder Kehl Plus, weiß ich jetzt gar nicht mehr, die haben irgendwie einen Sitz. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben, also in der Summe müssten es 26 sein, sonst habe ich aus dem Gedächtnis Ramsch erzählt. Mir gefällt an dieser Zusammenstellung aber tatsächlich, dass es doch eine relativ ausgewogene Balance gibt und nicht irgendwie einen röhrenden Platzhirsch, der also alle anderen irgendwie abhängt. Gerade auf kommunaler Ebene finde ich so eine Vielfalt eigentlich ganz gut. Und was also mich selber ein bisschen wundert, also ich stand ja als Listenauffüller auch auf Platz 24 von 26 auf der Liste der Grünen und habe als braver Auffüller jetzt natürlich auch keine großartige Reklame dafür gemacht, dass ich dort auf der Liste herumstehe. Und konnte dennoch 820 Stimmen auf mich bündeln, was also bedeutet, weil ja jedem Kandidierenden 1 bis 3 Stimmen gegeben werden konnten, dass also irgendwo zwischen knapp 275 und 820 Leute für mich irgendwie 1 bis 3 Stimmen abgegeben haben. Und das ist ja nur auch schon mal eine etwas größere Veranstaltungshalle voll im Publikum, wenn man sich das so vorstellt. Also das hat mich sehr beeindruckt. Danke an dieser Stelle, falls das jemand hört. Aber ja, ich wollte ja von der Normandie erzählen. Also wir fuhren los und wie wir das immer so tun, auf dem Hinweg Mittagspause in Reims, dann durchgefahren, relativ gut durchgekommen. Die Mautbox war ein Träumchen. Also an der ersten Station, wo dann normalerweise man so ein Streckenticket ziehen muss, da war ich noch ein bisschen skeptisch, denn die Mautbox hat zwar gepiepst, der Automat hat mir aber trotzdem ein Ticket gegeben und hat auch die Schranke erst geöffnet, als ich das Ticket abgezogen habe. Und ich habe aber dann später gesehen, dass wohl an diesen gemischten Stationen das Ticket schon kommt, wenn man sich dieser Spur annähert. Und wenn dann eine Mautbox erkannt wird, wird das Ticket normalerweise wieder eingezogen und die Schranke geht auf. Und ich vermute einfach mal, dass da dieses Wiedereinziehen mechanisch nicht geklappt hat. Und solange das Ticket nicht abgezogen wird, halt die Schranke nicht aufgeht, weil das hatte ich auf der Rückfahrt dann auch nochmal. Aber an den Stationen, wo es ja an Zahlen ging, also einfach nur smooth durchgleiten, es piepst, das Licht geht auf grün, die Schranke geht auf und also an diesen reinen TLPA-Spuren muss man dazu nicht mal mehr ganz zum Stillstand kommen. Das ist schon eine Erleichterung, das muss ich ehrlich sagen. Also so war die Anreise ganz angenehm. Die französische Kollegin, die an dem Austausch beteiligt ist, die mich ja auch schon seit vielen Jahren kennt, die hat mir auch wieder einen Parkplatz auf dem Schulgelände organisiert und ermöglicht, wobei ich dieses Mal gar nicht danach gefragt hatte, weil ja mir klar war, ich bleibe vor Ort und komme dann an den Parkstreifen, wo ich den Bus hätte wild parken können, jetzt mindestens zweimal täglich vorbei und kann den so ein bisschen im Auge haben, aber so war es natürlich noch besser. Hab also dann dort so platzsparend wie möglich Bus und Anhänger ins Eck gepfercht und bin dann auf den Campingplatz, dort kennt man mich inzwischen auch schon mit Namen und fragt auch schon nach, na, bist du wieder mit dem Reisebus da? Jupp. Und wenn ich privat gekommen wäre, hätte ich vermutlich einen Wohnwagen oder mindestens ein Motorrad bei mir. Geradelt bin ich in der Gegend ja wirklich schon viel. Und habe also dann mein neues Oberlink-Zelt aufgestellt. Das hat wunderbar funktioniert. Das ist sehr geräumig und also wesentlich besser gegen Starkregenereignisse geschützt als das, was ich da vorher von Fritz Berger hatte. Also die Ausgabe hat sich auf jeden Fall gelohnt, zumal sie nicht sehr hoch war. Habe auch das Stromkabel schon hingelegt, habe es aber an dem Abend gar nicht mehr ausprobiert, weil meine Powerstation noch ziemlich voll war. Die hatte ich allein schon wegen der Busfahrt dabei, die Powerstation, weil der große Bus, der hat keine 12-Volt-Steckdose und nur eine 5-Volt-Ladebuchse, die aber irgendwie vom Standard her sich mit meinem Telefon nicht so gut versteht und da fließt dann so wenig Strom durch, dass das Telefon nur langsamer entladen wird während dem Fahren und nicht nachgeladen wird. Und wenn dann die ganze Zeit das Navi mitläuft und so, habe ich deswegen bei Tages- und Mehrtagesfahrten im großen Bus eben immer meine Powerstation dabei, einfach um da nicht in Verlegenheit zu gelangen. Und die habe ich halt über Nacht noch benutzt, um das Handy wieder aufzuladen und dergleichen. Und habe also das Stromkabel gar nicht ausprobiert. Am nächsten Morgen wollte ich dann die Powerstation ein bisschen nachladen und stelle fest, nö, da kommt irgendwie nichts an. Wie gesagt, ich war mit einem neuen CE-Adapter und einem neuen Kabel unterwegs. Deswegen war also mein erster Gedanke, ja, eins von diesen beiden Komponenten hat vielleicht einen Herstellungsfehler. Jetzt habe ich, weil ich ja auch wusste, dass ich mein ganzes Gepäck nur die 4 Kilometer von daheim zum Bus und die 3 Kilometer von der Schule an den Campingplatz und dann jeweils wieder zurück schleppen muss, relativ schluderig und hoppla hopp gepackt und habe für den Fall einer Fahrradpanne einfach meine kleine Werkzeugtasche, die ich auch auf der Arbeit normalerweise dabei habe, ins Gepäck gepackt und da ist auch ein Multimeter drin. Und mit diesem Multimeter konnte ich also relativ schnell messen, nee, also meine Kabel scheinen in Ordnung zu sein. Die Stromsäule liefert keinen Strom und mein Gedankengang war, naja, vielleicht werden die aus der Ferne ein- und ausgeschaltet. Also Strom ist auf diesem Campingplatz pauschal, muss aber eben bezahlt werden und vielleicht hat der nette Wirt nicht dran gedacht, weil ich jetzt auch das erste Mal in den vielen Jahren ankam und Strom wollte und bin also dann nach vorne marschiert, hab Bescheid gegeben und erfuhr dann, also mach dir keine Sorgen, es liegt nicht an deinem Kabel oder sonst was. Aus irgendwelchen Gründen sind die ganzen Säulen auf dem ganzen Platz ausgefallen seit heute früh. Aber der Elektriker ist informiert und der will auch in der nächsten halben Stunde kommen. Und naja, ich bin dann neben Tag dann nach Honfleur geradelt. Als Tagesausflug hin und zurück sind das 50 Kilometer ungefähr. Und als ich abends wieder zurückkam, da lief dann auch wieder alles. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ein Campingplatz, den ich total mag. Schöne große Parzellen mit einem schönen gemähten Rasen, wo Zelten richtig Spaß drauf macht. Also keine Schlammwüste und keine Betonfläche. Ausreichend sanitäre Anlagen. Ja, wäre schön, wenn man die Temperatur des Duschwassers frei bestimmen könnte, weil da ist halt so eine vorgegebene Temperatur und die ist mir meistens immer ein Müh zu warm dort auch, weil ich dann doch eher ein Lauwarmduscher bin als ein Warmduscher. Ja, also wie gesagt, den einen Tag bin ich nach Honfleur geradelt. Das habe ich dann einen anderen Tag nochmal wiederholt, weil Honfleur wirklich auch eine sehr hübsche Stadt ist und da kann man sich auch 2 Tage mal Zeit nehmen, sich das anzugucken. Ich hätte mir auch noch vorstellen können, auch noch ein drittes Mal die Strecke zu fahren und dann von Honfleur mit dem Linienbus ins benachbarte Le Havre zu fahren und mir das mal anzuschauen. Das habe ich aber dann gelassen an dem Tag, an dem ich das in Angriff nehmen wollte. Da hat es den Vormittag über relativ stark geregnet und da bin ich dann doch lieber im Zelt liegen geblieben und habe gelesen. Aber diese beiden Fahrradausflüge habe ich gemacht. Ansonsten habe ich mich die Tage über eben in Pont-Audemer aufgehalten. Was auch ganz nett war, war halt mal ein entspannter Urlaub. Ich habe also sehr viel gelesen, sehr viel in der Sonne gesessen. Das war schön. Dieses Pont-Audemer, ich bin da ja schon häufiger. Ich hätte jetzt also von dem, was die Innenstadt an Gastronomie und an Einzelhandel hat und von dem, was sich auch an Supermärkten drumherum angesiedelt haben, immer so, wäre ich davon ausgegangen, naja, Pont-Audemer ist ungefähr so groß wie Kehl, also irgendwie so knapp 30.000 in der Kernstadt. Ob es Eingemeindungen drumherum gibt, das wusste ich dann auch nicht. Und habe bei einem Blick in die Wikipedia festgestellt, nee, ist gar nicht so. Also die haben knapp unter 10.000. Und also dafür sind die wirklich reich gesegnet mit hier einer lebendigen Fußgängerzone. Naja, Fußgänger ist es nicht direkt, aber einer lebendigen Hauptstraße halt und Einkaufs- und Kulturmöglichkeiten und so. Also das hat mich überrascht. Ich habe natürlich sowohl in Honfleur als auch in Pont-Audemer die einheimische Gastronomie ausgiebig ausprobiert. In Honfleur fand ich am Hafen einen Fischhandel, wo man also alles Mögliche an Fisch und Meeresfrüchten kaufen kann, die eben auch so einen kleinen Bistro-Bereich hatten, wo man die Sachen dann ganz frisch bekommen konnte. Da habe ich das eine Mal so eine gemischte Meeresfrüchteplatte mir genehmigt und das andere Mal Moules frites, also Miesmuscheln mit Pommes. Beides war ausgezeichnet. Ich hatte ein Menü, das mit einer weiteren kleineren Meeresfrüchteplatte begann. Dann mit einem durchaus okayen, aber nicht perfekten Rindfleisch-Tatar sich fortsetzte und in einem bombastischen Dessert endete. Sie nannten es die normannische Variante des Tiramisu. Und ja, das kann man ungefähr so sagen. Also der Boden bestand hauptsächlich aus einem Apfelkompott, das mit Calvados verfeinert war. Obendrauf dann eine Creme aus dieser ultra doppelt fetten normannischen Creme Double. Und obendrauf dann Karamellkeksbrösel. Das war ziemlich geil, muss ich sagen. Es gab dann woanders ein Viergänge-Menü, das bestand aus Austern vorneweg, einem Kalbskopf mit Kapernsoße und Salzkartoffeln, einem Käseteller und einer exzellenten Creme Brûlée. Es gab ein Menü mit Salat vorneweg, Schweinefilet in einer Camembert-Sahnesoße, die auch wieder so geil war. Also die hätte man am liebsten viertelsweise getrunken. Ein paar Fritten dazu, Käsetellerchen und danach ein warmer Schokoladenkuchen mit Vanilleeis. An dem einen Tag, da hatte nicht viel auf, weil Montag ist mal so ein schwacher Tag in der Gastronomie. Da bin ich in einem etwas skurrilen Bistro gelandet. Das war eigentlich mehr eine Getränkebar, die von einem italienischen Ehepaar total liebenswürdig betrieben worden sind, die dann so aus der Kühltheke ihre selbstgemachte Lasagne und verschiedene Aufläufe zum Mitnehmen verkauften, die aber auch ein Tagesgericht hatten. Und da hatte ich dann ein Kalbsragout mit Risotto. Das Kalbsragout als Tagesgericht, das kam also direkt aus dem großen Kessel, das war bombastisch. Dem Risotto hat man angeschmeckt, dass es wirklich von kundigen Menschen auf das Leckerste mit guten Zutaten auch im Haus zubereitet worden sein muss. Da hat also auch nichts nach Dr. Maggi geschmeckt. Allerdings muss die tellerfertige Zubereitung meines Gerichtes, was das Risotto anging, dann wohl in der Verantwortung des großen italienischen Meisterkochs Microvellini gelegen haben, was dem Risotto nicht so ganz von der Konsistenz gut getan hat. Also immer noch lecker, aber da leichte Abzüge in der B-Note, aber total schräger Ort. Und also verkaufte dann auch hier frischen Parmaschinken, da habe ich mir noch ein paar Scheiben runtersäbeln lassen fürs Abendessen und so. Das war auch irgendwie total nett. Und an meinem letzten Tag, da bin ich dann in ein Restaurant gegangen, wo ich am Ankunftstag, als ich durch die Stadt radelte, die deutschen und französischen Lehrerinnen, die am Austausch beteiligt sind, sitzen sah. Und da dachte ich mir schon, wenn das der Ort ist, den die französischen Lehrerinnen in ihrer Heimatstadt aussuchen, um ihre bekannten und befreundeten Kolleginnen zu bewirten, dann ist es dort bestimmt nicht schlecht. Und dann bin ich dort also zum Mittagessen eingekehrt. Das war wirklich auch großartig. Ich habe also mich auch wieder an die Tagesempfehlung gehalten. Da gab es also vorneweg einen leicht warmen, herzhaften Muffin mit einer Füllung aus Comté-Käse, mit einem schönen Salat dabei. Als Hauptgang gab es dann Linguine. Ich möchte es einfach mal die normannische Variante der Carbonara nennen. Also sie nannten es nicht Carbonara. Ich weiß aber den Namen leider nicht mehr. Aber also es war ein sehr leckerer gebratener Speck beteiligt. Es waren Zwiebeln beteiligt. Es war eine leichte Cremesoße, die möglicherweise einen Schluck Citre enthalten haben könnte. Es hat sehr gut geschmeckt auf jeden Fall. Also egal wie es heißt, es war lecker. Und zum Dessert habe ich mich an einen Banoffee-Pie getraut. Ich bin eigentlich kein Freund der Banane, mit Ausnahme von gegrillter Banane. Ansonsten würde ich es persönlich, glaube ich, nicht merken, wenn die auf einmal nicht mehr in den Supermärkten zum Verkauf angeboten würde. Aber also mit reichlich Karamell und reichlich Sahne und was da noch alles und hier Nusskrokant und was da nicht noch alles bei war, drumrum, da schmecken auch die drei Scheibchen Banane, die in dem Dessert waren, ganz manierlich. Also das kann man so lassen. Ja. Also ihr merkt schon, dass mein Aufenthalt in der Normandie dieses Mal stärker gastronomisch fokussiert war. Und wisst ihr was? Ich bereue gar nichts. Toll war's. Ja, die Rückreise dann war halt wieder aufstehen mit Wecker, lange Hose, geschlossene Schuhe anziehen, also wie so ein Höhlenmensch, ganz furchtbar. Und dann, ich habe halt am Abend vorher schon so viel gepackt wie möglich, das Stromkabel wieder eingerollt und dass ich am nächsten Morgen wirklich nur noch Schlafsack, Isomatte, mein Duschzeugs und das Zelt einpacken musste, weil ich ja dann doch vor 7 Uhr vom Campingplatz bin. Das hat soweit auch alles ganz gut geklappt. Dann stand ich an der Bushaltestelle vor der Schule, wo wir dann wieder eingeladen haben und die Gruppe kam dann reingetröpfelt. Ich habe dann den Anhänger nach und nach mit Gepäck gefüllt und habe dann noch so ein bisschen bemerkt, dass mich irgendwie eine französische Mutter aus einer der beteiligten Austauschfamilien immer so von der Seite anguckte, als ob sie sich nicht sicher ist, ob sie mich kennt oder nicht. Es stellte sich raus, sie kannte mich vom Gucken ums Eck. Ich hatte sie nicht gesehen. Sie war die Köchin von dem Lokal, wo ich dann eben am letzten Tag gegessen habe. Und wir fuhren dann also wie immer zu unserem Zwischenstopp nach Paris am Trocadero-Platz. Also von dort kann man schön auf den Eiffelturm gucken. Paris macht momentan also als Busfahrer gerade keinen Spaß. Also das hat man schon auf der Autobahn drumherum gemerkt. Da wurde ich auf eine Umleitung geschickt, auf dem Hinweg auch schon. Da dachte ich erst noch, es sei Stau. Auf dem Rückweg war es dann eine beschilderte Umleitung für Fahrzeuge über 3 Meter Höhe. Aber jetzt habe ich auch mal andere Zufahrten in die Stadt kennengelernt. Man bildet sich ja gerne fort. Und in Paris, da drehen sie halt gerade komplett am Rad wegen ihrer Olympischen Spiele. Also da stehen Tribünen mitten im Weg, Straßen sind abgesperrt, Baustellen. Der große Trocadero-Kreisverkehr ist jetzt nur noch so eine U-förmige, zweispurige Zweirichtungsstraße. Ich habe dann die Gruppe irgendwo ausgeladen, wo es nicht allzu dreist war. Geeignete Stelle möchte ich jetzt nicht sagen, das wäre ein zu großes Wort. Und gesagt, ich komme in 45 Minuten wieder, habe mich dann ein Stückchen weiter an einem Park hingestellt. Da waren Parkstreifen, wo man auch mit LKW parken durfte. Da habe ich mir dann einfach für eine halbe Stunde ein LKW-Ticket gezogen. Und danach ging es dann wieder weiter. Da fahren wir dann immer noch einmal durch die Stadt durch, dass wir so an der Place de la Concorde am Louvre vorbeikommen. Auch da mussten wir dann zweimal die Seine überqueren, was wir normalerweise nicht müssen, weil der Place de la Concorde inzwischen auch Zuschauerplatz für Olympia ist. Und auf den Peripherik, da sind also an den Spieltagen oder an den heißen Tagen die jeweils linken Spuren dann für autorisierte Fahrzeuge mit Sondergenehmigung reserviert. Also die machen da einen Zinnober. Es ist für die paar Wochen, kann man nicht für solche Großveranstaltungen irgendwo zentral in Europa einmal so eine Universal-Sportstätte bauen? wo man, keine Ahnung, vom Fußball bis zum Eishockey alles abhalten kann, die dann mit einem ordentlichen Schnellzugbahnhof, einem großen Parkhaus und einem kleinen Regionalflughafen versehen und da dann einfach von der Fußball-EM über Olympia und den ganzen Driss alles abhalten, anstatt hier den Leuten, die das Pech haben, an so einem Veranstaltungsort wohnen zu müssen, dann da ihre Stadt auf links zu krempeln. Ich weiß ja nicht, aber was verstehe schon ich davon? Ja, ansonsten war die Rückreise höchst unspektakulär. Noch einmal kurz zwischengetankt, dass es bis nach Hause reicht. Dann an der Schule die Gruppe wieder verabschiedet. Die Lehrerin hat auch schon mal vorgefühlt, also im Dezember hole ich wohl die französischen Kinder wieder ab. Und ob ich denn nächstes Jahr mir vorstellen könnte, wenn ich dann eh schon runterfahre und vielleicht dann dort bleibe, dann auch die Tagesausflüge vor Ort zu fahren. Also die haben immer zwei Ausflüge. Also das könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen. Hinfahren, 6 Tage Aufenthalt, davon an 2 Tagen Ausflüge machen, die ich ja dann auch mitmachen könnte. Also meistens fahren sie an den Mont Saint-Michel und dann noch zu irgendeinem Handwerksbetrieb, Käserei, oder dieses Mal haben sie, glaube ich, Macarons gemacht. Und 4 Tage in Pont-Audemer, ja, natürlich kann ich mir das vorstellen, jederzeit. Also will sagen, die waren wohl wieder zufrieden mit mir und wollen das also gerne wiederholen, von mir aus sofort. Ja, das war gestern. Gestern Abend dann natürlich noch den Bus volltanken, aussaugen und was da nicht alles so anfällt. Bisschen Tetris spielen in der Garage, weil wohl die neuen Kollegen geglaubt haben, als ich da mit dem großen Bus und dem Hänger weg war, dass ich nie wiederkomme, und haben sich entsprechend ausgebreitet, sodass ich da erstmal wieder ein wenig herumrangieren musste. Aber was tut man nicht alles, damit es am Ende wieder passt? Und so war es dann auch 9:30, bis ich daheim war, dann gleich noch die erste Waschmaschine angeschmissen. Heute habe ich aber erst gegen 11 angefangen zu arbeiten, das passte also alles. Heute früh nach dem Aufstehen dann gleich die zweite Waschmaschine angeworfen, hier mit Schlafsack und Kissen und so. Und nach 7 Tage Campingplatzdusche einfach heute Morgen mal, trotz dass es kein Sonntag ist, mir ein Wannenbad gegönnt. Manchmal muss man auch im Luxus leben, ne? Jetzt heute früh oder heute Vormittag habe ich ein paar Leute eines einheimischen Geldinstitutes nach Freiburg zur Messe gebracht, wo irgendwie eine Veranstaltung für Finanzmenschen stattfindet, und heute Abend werde ich die wieder abholen gegen 20 Uhr zwischendurch. Werde ich dann mal im Büro vorbeischauen, dass die noch wissen, wie ich aussehe. Und ja, morgen gibt es, glaube ich, mal wieder eine Standard-Elsass-Rundfahrt. Ach ja, das werde ich jetzt nachher alles im Büro erfahren, was meine nächsten Aufgaben sein werden. Auf jeden Fall bin ich jetzt fast an der Busgarage und fertig mit meiner Erzählung der letzten ganz vielen Wochen. Manchmal erschrecke ich selber vor meinem Augenmaß. Und lass mich mal gucken. Ja, 59 Minuten roh. Ja, ja. Bis meine ganzen Sprachverwirrungen und das Telefonat rausgeschnitten sind, wird es auch nicht viel mehr als eine Dreiviertelstunde sein. Das geht ja dann noch. Das könnt ihr dann vielleicht auch ertragen. Ich danke euch auf jeden Fall wieder fürs dabei gewesen sein. Und wünsche euch alles Gute bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.